Ein kurzer Hinweis vor der Podcast-Folge. Die Umfrage zur Coaching-Marktanalyse 2025-2026 ist angelaufen. Alle Coaches und nun erstmals auch Coaching-Klientinnen und Klienten sowie Personen, die Coachings einkaufen, bitte ich um rege Teilnahme. Teilnehmende können einen von 7 Amazon-Gutscheinen im Gesamtwert von 600 Euro gewinnen. Weitere Infos sowie den Link zur Umfrage finden Sie unter folgender Adresse: raun.de/cma. Ich hoffe, Sie nehmen sich 10 Minuten Zeit für die Umfrage und ich wünsche Ihnen viel Glück beim Gewinnspiel. Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung.
Willkommen beim Podcast Business Coaching and More von Dr. Christopher Rauen und Andreas Steinhübel. Informationen und Inspiration für Coaching-Profis und alle, die es werden wollen.
Mein Name ist Christopher Rauen.
Und mein Name ist Andreas Steinhübel. Wir arbeiten beide seit über 25 Jahren als Business Coaches und sind ursprünglich Diplompsychologen.
Und mit diesem Podcast wollen wir unsere Erfahrungen rund um das Thema Coaching teilen und auch ein wenig über den Tellerrand hinausblicken. Und
heute greifen wir uns mal eine heikle Frage raus, die mir letztens selber gestellt wurde. Ist Donald Trump coachbar?
Das wird ein kurzer Podcast. Die Antwort heißt nein. Vielen Dank für das Zuhören. Und das war's schon. Nein, natürlich nicht. Da wollen wir schon ein bisschen differenzierter, glaube ich, drauf eingehen.
Ja, das ist ja ganz, ganz spannend. Also tatsächlich war es so, mich hat das jemand gefragt im Rahmen eines kleinen Kongresses, wo wir über Coaching gesprochen haben, über die Grundsätze von Coaching. Ich habe in dem Moment erst auch geschmunzelt und da blieb mir das Lachen doch ein bisschen im Halse stecken und dachte, Mensch, das lohnt sich tatsächlich, also auch ganz ernsthaft, darüber mal nachzudenken. Ist eine Person, so wie wir sie kennen, in der Art und Weise coachbar, wenn sie überhaupt eine Coaching-Anfrage stellen würde? Das wäre ja nochmal die Voraussetzung. Und ich mache mal erstmal eine kleine Rückerinnerung, weil ich mich im ersten Moment nochmal erinnert habe an eine Folge, die wir beide schon mal sehr zu Beginn aufgenommen haben, Coaching von Narzissten. Das ist Folge Nummer 9. Also wer Lust hat, da mal reinzuhören, kann man vielleicht das eine oder andere nochmal nehmen. Aber bleiben wir mal wirklich jetzt erstmal einmal bei der Realperson Donald Trump. Christopher, tun wir mal so, das Telefon würde klingeln, das Oval Office würde eine Anfrage stellen. Herr Dr. Rauen, wir haben eine wichtige Coaching-Anfrage für Sie. Donald Trump würde sich gerne weiterentwickeln. Was wäre deine erste Reaktion?
Also die erste ehrliche Reaktion wäre, das mache ich nicht. Also bin ich ganz klar, weil ich da schlicht und ergreifend ein Wertethema habe. Und das soll jetzt hier kein Fishing for Compliments werden, aber ich gehe da mit bestimmten Überlegungen nicht konform. Und ich habe Gott sei Dank ja auch den Freiraum, auswählen zu können. Also Klienten können sich auswählen, mit welchem Coach sie arbeiten. Ich kann mir aber auch auswählen, mit welchen Klienten ich arbeiten möchte. Und an der Stelle hätte ich einen Klemmer, also wenn du mich so direkt fragst. Nichtsdestotrotz steckt da natürlich auch für Coaches ein narzisstisches Potenzial drin. Ne? Also alleine gefragt zu werden, ist natürlich erstmal schmeichelnd. Da müssen wir, glaube ich, nicht drüber halt reden. Aber die Frage ist ja, kann man mit so jemandem überhaupt arbeiten? Kann da überhaupt was Produktives bei rauskommen? Und der Ausgangspunkt für solche Coachings ist ja primär, dass man engagiert wird, um, ich sage es mal ganz deutlich, die Maske zu veredeln. Ja, da geht es dann weniger um eine reflexive persönliche Entwicklung, als vielmehr darum, die Außendarstellung zu perfektionieren. Und das sind dann auch so Aufträge, wo ich persönlich sage, das interessiert mich inhaltlich überhaupt nicht. Also das triggert mich null an. Das finde ich auch nicht spannend. Was am Ende bliebe, wäre bestenfalls das Geld. Aber nochmal, bestimmte Leute, mit denen will ich gar nicht zusammenarbeiten. Das ist auch für mich einfach eine grundsätzliche Frage der Haltung, die damit einhersteht. Und das hat auch nichts mit, so wichtig ist das für mich gar nicht, das hat auch nichts mit Donald Trump zu tun. Sondern ich finde halt, manche Leute und ihre Haltung einfach nicht unbedingt förderungs, sinnvoll, um es mal so zu formulieren, geschweige denn, dass ich glaube, dass da wirklich aus meiner Sicht zumindest was Sinnvolles bei rauskommen könnte. Aber es gibt natürlich andere Konstellationen, die ich mir vorstellen kann und die ich auch realisiert habe mit durchaus, sag mal, Menschen, die nicht einfach sind. Das ist dann schon für mich eher eine Herausforderung zu sagen, ah, okay, wenn ich eine gemeinsame Werteebene finde, und das kommt durchaus vor, dann kann ich auch mit Menschen arbeiten, die allgemeinhin als schwierig beschrieben werden und mit denen vielleicht andere Coaches dann nicht arbeiten wollen.
Ich mache mal das Szenario auch auf. Also, und ich mache das mal bewusst als Gegenentwurf, vielleicht auch ein bisschen überzeichnet. Also es klingelt das Telefon und Donald Trump wäre am Telefon. Dann würde ich, glaube ich, erstmal in die narzisstische Verlockung für einen Moment reinfallen. So. Und würde mich wahrscheinlich erleben in der Hoffnung, indirekt über die Beziehungsarbeit nachsozialisieren zu können. Und das wäre natürlich eine ganz, ganz gemeine Falle, in die ich dann tappen würde. Und ich mache das mal bewusst. Ich würde es trennen, was ist Coaching, was ist Erziehung, was ist Nachsozialisierung.
Was ist Psychotherapie?
Und was ist Psychotherapie? Wir brauchen ja immer einen Menschen, nennen wir ihn mal Klient, Klientin auf der anderen Seite, der die eine Grundform von Selbstreflexion hat, eine Grundform von sich auch zu betrachten, auch eigene Anteile zu sehen. Das heißt, wir sind keine Puppenspieler, die tanzen lassen, sondern wir brauchen ein reifes menschliches Wesen, was Interesse hat, sich weiterzuentwickeln. Und ich werde trotzdem verlockt, ich bleibe ganz bewusst mal in der Verlockung, den Versuch zu starten. Vielleicht gibt es Anteile, auch bei einer Person wie Trump, die in der Öffentlichkeit nicht sichtbar sind, die in der Funktionalität nicht sichtbar sind. Vielleicht gibt es sowas wie einen guten, selbstreflexiven Kern. Und wenn es gelänge, den zu erreichen, den wahrzunehmen, den zu aktivieren, wäre vielleicht ja doch ein Coaching ansatzweise denkbar.
Da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an. Das ist wirklich etwas, wo man darüber nachdenken muss. Und tatsächlich ist das für mich halt auch so der Punkt, der mich bei Fällen, die ich auch angenommen habe, die durchaus schwierig waren, wirklich ja auch ja angetriggert hat. Nämlich wirklich zu sehen, was ist die äußere Person, also das, was in der Öffentlichkeit dargestellt wird, und wie ist tatsächlich der Mensch? Und da habe ich tatsächlich die Erfahrung machen können, in mehreren Fällen schon, dass es da teilweise deutlichste, und das muss ich wirklich betonen, deutlichste Unterschiede gibt zwischen der äußeren Darstellung, wie sich Menschen nach außen geben und wie sie auch manchmal dargestellt werden, und wie sie als Mensch tatsächlich im persönlichen Kontakt halt sind. Ich habe da auch Menschen kennengelernt im Coaching, die nach außen sehr, sehr stark die Trompete blasen, sage ich mal, und nach innen im persönlichen Kontakt sehr, sehr nahezu sensible, reflektierte, an sich selbst zweifelnde Menschen kennengelernt. Und das muss man tatsächlich auch unterscheiden zwischen, wie gesagt, innen und außen, also zwischen der Außendarstellung und dem, wie der Mensch tatsächlich halt ist. Wobei, wie gesagt, für mich so, ich das selten erlebe, dass jetzt die Werthaltung eine ganz andere ist zwischen innen und außen. Deswegen ist das für mich so eine zentrale Stelle, auf die ich so versuche zu achten. Oder halte ich das auch grundsätzlich einfach für förderungswürdig, mit so jemandem halt zu arbeiten. Aber ganz klar, manchmal hat man es mit Menschen zu tun, denen wird auch in der öffentlichen Wahrnehmung Unrecht getan. Das habe ich auch erleben dürfen. Und die sind privat, die sind persönlich, die sind als Mensch anders als das Bild, was sich viele von diesen Menschen halt machen. Und da arbeite ich und habe auch mit Leuten gearbeitet, dann gerne dran. Weil das ist für mich dann auch eine Herausforderung, aber eine gute. Also nicht, wo ich so das Gefühl habe, ich versuche jetzt irgendwie einen kranken Menschen ans System anzupassen oder dafür zu sorgen, dass irgendwie etwas, was krankhafte Züge hat, zumindest in meiner Wahrnehmung, dann sich noch weiter fort bewegen kann und, ich hätte schon fast gesagt, fortpflanzen kann, also seine schlechten Auswirkungen halt fortpflanzen kann. Das würde ich natürlich lieber nicht wollen, aus nachvollziehbaren Gründen. Aber wenn ich das Gefühl habe, da steckt was anderes dahinter, da steckt auch was Gutes aus meiner persönlichen Überzeugung, was Gutes dahinter, dann bringe ich das schon gerne ja mit rein. Was ich damit sagen will, ist, ich bin als Coach nicht wertefrei. Und ich glaube, das kann ich auch nicht sein. Und ich will das persönlich auch gar nicht sein. Ich sage das auch mal ganz klar in der Differenz zu anderen Coaches, die sagen, ich werte das nicht, ich bin neutral. Als ob man seinen moralischen Kompass sozusagen ablegen könnte. Ich persönlich sage, ich will natürlich von der inhaltlichen Arbeit her neutral sein. Aber ich will nicht auf einer Werteebene neutral sein. Das will ich gar nicht. Das ist gar nicht mein Anspruch. Wie machst du das denn an der Stelle, Andreas?
Du sprichst was ganz, ganz Interessantes an. Also ich merke, dass je länger ich das tue und je mehr ich erleben durfte, je mehr komme ich immer wieder zu Grundwerten zurück, die mir einfach bedeutsam sind. Ein Wert ist dabei aber auch, den Wert des Gegenübers erstmal wahrzunehmen und anzunehmen. Und ich würde sehr deutlich sagen, ich bin überhaupt nicht wertneutral. Es gibt Situationen, wo ich merke, da bin ich zutiefst berührt, da bin ich echauffiert. Und wenn ich merke, dass die, also wenn ich mir das wie zwei Kreise vorstelle, die man übereinander legt und die Frage ist, entsteht eine gemeinsame Schnittmenge, wo eine konstruktive Arbeitsfähigkeit und eine Reflexionsfähigkeit entsteht, das ist der Korridor von Coaching, den ich zumindest für meine Arbeit gebrauche. Und wenn wir bei den Grundwerten wirklich eine solche Differenz haben, dass ich das Gefühl habe, deshalb habe ich das so spaßig gesagt, ich muss nachsozialisieren, ich muss dich eigentlich auf meine Seite ziehen, damit erhebe ich mich natürlich über jemanden. Und dann würde ich immer dafür plädieren, das ins Gespräch zu bringen, in die Transparenz zu bringen oder sich selbst auch zu fragen, dann eben nicht als Coach geeignet zu sein für jemanden. Das heißt, ich erlebe das ganz oft, dass Menschen, ich will das mal erläutern, wie du es auch gerade beschrieben hast, weil ich das auch wichtig finde, so für unsere Zuhörerschaft. Wir haben ja die große Chance, Menschen in einem geschützten Rahmen, Raum erleben zu dürfen. Und wir nehmen das immer wieder, dass die in einem anderen Kontext sich völlig anders verhalten, es selbst manchmal gar nicht merken. Und ich habe zwei Gedanken dazu. Das eine ist, dass ich mich bemühe als Coach, sozusagen nicht auf die äußere Ritterrüstung nur zu gucken, nicht auf den Anzug, den jemand trägt oder heute die schicken Sneaker, sondern auf den Kern des Menschen zu gucken. Also sozusagen den Kern wahrzunehmen und auch mit diesem Kern eine Arbeitsfähigkeit, ein Arbeitsbündnis herzustellen. Das andere ist, dass Kontextwissen, was über eine Person herrscht, auch irgendwie mit einzublenden. Deshalb bin ich auch ein Fan davon, so möglich ein sogenanntes Schattencoaching durchzuführen. Das heißt, in einer Echtsituation dabei zu sein, eben wie ein Schatten eines Menschen, nicht zu intervenieren, nicht eine Situation zu strukturieren, sondern wahrzunehmen und im Nachgang in die Auswertung, ins Feedback, in die Reflexion zu bringen. Das erlebe ich immer wieder als total hilfreich, dass ich Klienten, die bei mir im Schutzraum sind, natürlich auch entspannt, also wenn die bei mir im Coachingbüro sind, bin ich der Gastgebende, sie sind Gast.
Das ist interessant und ich möchte da nochmal auf was zu sprechen kommen, was mir da wirklich bedeutsam ist, nämlich der Unterschied zwischen Neutralität, die im Coaching absolut sinnvoll ist, meiner Meinung nach, und Söldnertum, wie ich das dann halt nenne.
Ah, schön. Glaube, ja, jetzt wird's spannend.
Ja, ein Söldner macht für Geld halt alles. Ja, da spielen moralische Werte, Überzeugungen, überhaupt Werte außer Dollar und Euro spielen da keine große Rolle. Und ich will da ganz bewusst, und das kann ich auch nur empfehlen, ich will da gar kein Söldner sein. Ja, ich will meine Werte nicht unter den Tisch fallen lassen für Geld und sagen, mir doch egal, was jemand macht und wie jemand ist und was jemand denkt. Hauptsache, ich kann da Geld verdienen. Ja, das ist natürlich auch eine Werthaltung, aber keine, glaube ich, die erstrebenswert ist, meiner Meinung nach jedenfalls nicht. Und für mich ist das Söldnertum und nicht Neutralität. Neutralität bezieht sich im Coaching auf eine ganz andere Haltung, nämlich dem anderen nicht meine Werte überzustülpen. Aber ich muss natürlich darauf achten, oder ich sollte es zumindest, dass das kompatibel irgendwo ist. Sonst kann man ja mit jemandem nicht wirklich zusammenarbeiten, wenn die Werte da diametral ausgerichtet sind. Und deswegen glaube ich schon, dass wir unsere Werte haben dürfen, haben sollen, vielleicht sogar haben müssen, weil wir eben nicht Söldner sind und keine werden wollen, aus gutem Grund nicht. Der zweite Aspekt, auf den ich nochmal eingehen möchte von dem, was du gesagt hast, war, du sagtest nämlich gerade, ich gucke sozusagen auf den Kern des Menschen. Und da ist mir immer auch wichtig, auch zu sagen, ja, wir sind Psychologen, aber keine Sorge, wir haben jetzt nicht den Röntgenblick. Ja, wir können natürlich ein paar Dinge anders einordnen, als das Laien machen. Genau wie ein Architekt anders auf ein Haus draufschaut, als jetzt ein Laie, der zum ersten Mal sich mit Architektur auseinandersetzt. Aber das heißt jetzt nicht, dass wir einen Röntgenblick haben und jemandem hinter die Stirn gucken können. Ich denke, wir sind ganz gut darin, bestimmte Muster relativ schnell einordnen zu können. Da müssen wir aber auf der anderen Seite auch immer wieder aufpassen, dass wir nicht in Schubladendenken verfallen. Das heißt, ja, genau hinschauen, so würde ich es nennen. Den Kern erkennen ist für mich so eine Formulierung, wo ich ehrlich gesagt so ein bisschen vorsichtiger mit wäre. Ich würde halt immer sagen, ich versuche so genau wie möglich halt hinzuschauen. Und auch das ist immer ein Blick durchs Schlüsselloch, da werde ich nicht alles sehen. Und ich muss dann letzten Endes eine Entscheidung treffen, genau wie die Klientinnen und Klienten eine Entscheidung treffen müssen. Nämlich sind wir gleich, sondern sind wir kompatibel genug, damit wir arbeiten können. Weil auch da gilt für mich so das Grundprinzip, ich muss genügend Ähnlichkeit haben, um anzukoppeln. Ich muss aber genügend Unterschiedlichkeit haben, um auch einen Nutzen stiften zu können. Denn wenn ich genauso bin wie die Klienten, dann entsteht so wenig Reibungsfläche. Und da sind wir natürlich, wenn jetzt jemand eine starke narzisstische Tendenz hat, in einem hochproblematischen Feld. Weil in dem Moment, wo ich durch meine Unterschiedlichkeit Reibung erzeuge, da fühlen sich die meisten Narzissten nicht besonders wohl, um es noch freundlich zu umschreiben. Und da sehe ich dann so ein bisschen einen Grundverstoß sozusagen zu zumindest meiner Coaching-Haltung, dass ich sage, naja, wie soll das an der Stelle funktionieren, wenn ich nicht kritisieren darf? Ja, und mir bleibt dann als Methode nur noch das Lob. Lob ist als Methode auch ein sehr mächtiger Ansatz, mit dem man halt arbeiten kann. Aber auch da habe ich eine innerliche Klarheit. Ich möchte im Coaching ganz bewusst nicht nur loben. Ich halte das auch für manipulativ. Wenn Coaches sagen, naja gut, ich kann jetzt den nicht kritisieren, dann lobe ich den halt und steuere so auf die Art und Weise den Prozess. Dann macht man es nicht viel besser. Man kann mit solchen Menschen keine angemessene Form von Transparenz herstellen. Da bin ich relativ sicher, zumindest bei einer Vollausprägung von Narzissmus. Und ich kann aber auch keine Transparenz erzeugen, wenn ich sie selbst nicht vorlebe und selber manipulativ bin. Und da sehe ich so einen Widerspruch in sich, in der Arbeit, der sich für mich nicht wirklich auflösen lässt, wenn man es mit Hardcore-Narzissten, sag ich mal, zu tun hat. Bestenfalls funktioniert das mit Menschen, die noch erreichbar sind, die zumindest in einem Vier-Augen-Setting auch noch kritisierbar sind. Ansonsten halte ich das für sehr, sehr schwierig, hier transparent zu arbeiten. Also das wären jedenfalls meine 50 Pfennig dazu.
Sehr, sehr, sehr schön. Ja, ich finde das gut, das auch nochmal differenziert zu betrachten. So beim Zuhören ganz, ganz intensiv nachgedacht, was meine ich eigentlich mit dem Kernsehen? Ne? Das hat ja so ein bisschen was Röntgenblick. Ich würde jetzt nochmal anders formulieren, was ich zum Ausdruck bringen will, ist wirklich intensiv in Kontakt zu gehen zu mehr, als ich vielleicht im ersten Blick sehe. Ne? Das wäre so das ja. Muster wahrnehmen und vielleicht sozusagen jemandem auch eine gute Absicht zu unterstellen an einer bestimmten Stelle und gleichzeitig wirklich zu prüfen, bekommen wir ein Miteinander hin, bekommen wir eine Arbeitsfähigkeit hin, die eben, und das finde ich bei allem, was wir gerade denken, wichtig, die nicht nur von mir ausgeht, sondern das braucht ein Miteinander, das braucht das Gestalten einer Arbeitsfähigkeit, eines Arbeitsbündnisses. Dann kann Coaching seine volle Wirksamkeit erzeugen, wenn beide sich vollends darauf einlassen können und wollen. Und sobald es eben nicht passiert, reduzieren wir Wirksamkeit oder eben Coaching sollte besser als Maßnahme gar nicht erst gedacht werden.
Es gibt noch einen weiteren Aspekt, den ich mit reinbringen möchte in der Arbeit mit solchen Menschen wie Trump. Und das ist das Stichwort Rache. Wie man ja auch sehr deutlich sehen kann, das sind sehr rachsüchtige Menschen. Und du hattest mir am Anfang die Frage gestellt, würdest du das machen, wenn du so eine Anfrage bekämst, für so jemanden zu arbeiten? Und auch da sage ich nein, das würde ich schon alleine deswegen nicht machen, weil mir das Risiko, mich mit jemandem einzulassen, der so unglaublich rachsüchtig ist, viel zu hoch wäre. Ja, also muss man ganz einfach zu formulieren, das tue ich mir einfach nicht an, ja, mich so eine Situation zu begeben, dass man durch ein falsches Wort im Grunde genommen auf der Blacklist landet und sich da mit Vorwürfen und allen möglichen Dingen überziehen lassen muss. Das muss man ja auch wollen. Ja? Also das ist für mich also auch nochmal ein ganz klar weiterer Grund, mit solchen Menschen eher nicht zu arbeiten, weil man muss immer mit irgendwelchen Rachethemen rechnen, dass die Leute dann halt unzufrieden sind oder sich in irgendeiner Art und Weise gekränkt fühlen und einen das dann auch sehr deutlich spüren lassen. Und das endet dann auch nicht bei Narzissten, weil das ja jedes vernünftige Maß halt überschreitet. Also auch da würde ich immer vorwarnen, in der Zusammenarbeit mit Narzissten muss man einfach damit rechnen, dass es eine Situation gibt, wo sich jemand dann doch gekränkt fühlt und wo dann starke Rachegefühle halt entstehen können. Und die können dann schon die Lebensqualität erheblich beeinträchtigen. Also da wäre ich sehr vorsichtig.
Das ist, glaube ich, auch nochmal ein wichtiger Punkt, so, wo schützen wir uns auch selbst. Weil gerade bei Menschen, die stark manipulativ agieren und merken, sie kommen mit ihren Manipulationsstrukturen nicht durch, dann kann es wirklich sehr stark kippen in Rache. Und das ist, glaube ich, auch wichtig. Also das finde ich auch nochmal einen wichtigen Aspekt, dass wir als Coaches ja nicht nur beim Gegenüber sind, sondern auch ein Stück Selbstschutz, Selbstfürsorge an den Tag legen können. Das heißt, wenn wir sozusagen die Eingangsfrage nehmen, die wir mit Nein beantwortet haben, bleiben wir sozusagen auch bei dem Nein.
Aber wir versuchen es ja auch zu begründen.
Ein bisschen differenzierter. Und trotzdem will ich nochmal einen Aspekt aufgreifen, den du vorhin genannt hast, dieses Thema schwierige Führungskräfte, schwierige Menschen. Ich finde erstmal die spannende Frage, was bedeutet eigentlich schwierig und wer beschreibt es, ne, so, und tatsächlich eben für sich auch zu überlegen, was ist eigentlich die Schwierigkeit, die ich mit dieser Person habe, was mag das Schwierige, das Anspruchsvolle sein, was andere mit dieser Person haben, und gerade da kann es reizvoll sein, das geht mir übrigens sehr ähnlich, so wie du es auch beschrieben hast, gerade zu sagen, und genau deshalb schaffe ich ein Miteinander, dass wir beide trotz möglicher Schwierigkeiten oder möglicher Zuschreibung von schwierig eben nicht in der Ecke stehen bleiben, sondern ein Stück Bewegung reinbringen. Und das ist natürlich hochgradig reizvoll und das halte ich auch für eine wirklich große Chance des Coachings, gerade in diesem Schutzraum eben andere Anteile in sich neu entdecken zu dürfen. Und das können natürlich auch ganz wunderbare, brillante und positive Anteile sein.
Absolut. Ich habe das ja auch erlebt mit Menschen, wo die Werteebene, wie gesagt, ausreichend kompatibel war und die trotzdem narzisstische Tendenzen halt hatten, im vertrauten Vier-Augen-Setting wirklich Entwicklung zumindest in Anfängen zu ermöglichen. Ja, um Menschen zu erreichen, nochmal auf einer anderen Ebene und wirklich Reflexionsprozesse auszulösen, wo die vorher nicht da waren. Und wenn man das erreicht mit solchen Menschen, die in solchen narzisstischen Nöten stecken, die sind ja nicht nur Symptomträger, die leiden ja selber halt auch unter entsprechenden Themen, sonst wäre das ja keine Überkompensation. Ja, Narzissmus ist ja letzten Endes eine Überkompensationslogik. Das muss man, wie gesagt, berücksichtigen. Und dann kann man da halt auch in den nicht ganz so harten Fällen durchaus Reflexionen erreichen. Und das ist auch noch ein weiterer Aspekt, auf den ich eingehen möchte, wir sollten auch halt auch immer auf das Umfeld achten. Also sowohl dem Individuum gerecht zu werden, dem Umfeld aber auch. Und da muss ich ganz klar sagen, fällt mir das sehr schwer, mir vorzustellen, jemandem dabei zu helfen, ja letzten Endes noch narzisstischer zu werden. Ja, also oder noch machiavellistischer zu werden oder noch psychopathischer zu werden. Und das ist ja diese dunkle Triade, wo sich dann mehrere nicht so positive Eigenschaften miteinander verkoppeln. Das heißt, mein Ziel ist es nicht, jemanden durch Coaching dahin zu bringen, dass sein Umfeld noch mehr unter ihm oder ihr leidet. Weil auch das kann ja eine Nebenwirkung sein, wenn man jemandem hilft. Ja, also man stützt ja damit auch möglicherweise ein krankes System, was andere Menschen dann auch noch zusätzlich halt krank macht. Das heißt, ich versuche da nicht nur auf das Individuum zu schauen, sondern immer auch auf das Umfeld, was damit zusammenhängt. Und häufig haben wir ja schon solche Systemstützer. Häufig haben wir ja in dem Umfeld mit Menschen, die narzisstisch sind, Co-Narzissten. Es gibt Leute, die wollen angehimmelt werden. Es gibt aber auch Menschen, die wollen anhimmeln. Und das sieht man ja auch bei jemandem wie Trump. Da werden ja Menschen eher unter kompetenzfernen Gesichtspunkten engagiert. So möchte ich das mal formulieren. Da geht's um Verwandtschaft, da geht's um Treue, da geht's um Loyalität. Wie gesagt, Kompetenz scheint mir da nicht immer so direkt im Vordergrund zu stehen. Hauptsache, jemand muckt nicht auf, jemand ist loyal. Loyal bedeutet hier aber unkritisch loyal, einfach nur zu kriechen im Grunde genommen, um es mal sehr deutlich auszusprechen. Und wohin man kriecht, das will ich hier lieber nicht aussprechen. Das ist ohnehin jedem klar. Und so ein System zu stützen, sowohl in dem Individuum als auch in den Co-Narzissten, da wüsste ich nicht, wer davon profitieren sollte.
Ich finde das nochmal einen wichtigen Gedanken, also nicht nur auf die einzelne Person zu gucken, sondern auf Zusammenhänge und Auswirkungen. Und ich teile das sehr, also eben auch Acht zu geben, was tun wir nicht nur mit einer Person. Und zum Glück will noch sozusagen gegen Ende einen positiven Gedanken reinbringen. Wir machen jetzt ja ein Gedankenspiel und ich erlebe manipulative Anfragen, ich erlebe Entwertungsanfragen, ich erlebe Anfragen einseitiger Art sehr, sehr, sehr selten. Ich erlebe tendenziell eher Menschen in Führungsverantwortung und das ist ja die Klientel, mit der wir primär arbeiten, die wirklich extrem selbstreflektiert sind, eigene Anteile erkennen, Weiterentwicklung haben und mich freut das sehr und das mag ich mal ganz menschlich nochmal reinbringen. Trotz der ganzen Entwicklungen, die wir auch immer wieder erleben, auch in der Wirtschaft, erlebe ich dennoch viel mehr Menschen, die sagen, ich möchte eine menschliche Entwicklung fördern, ich möchte mit Mitarbeitenden in einer guten Art umgehen, ich möchte mit Kunden und Kundinnen in einer guten Art umgehen und natürlich möchte ich wirtschaftliches Wachstum ermöglichen, ich möchte das aber in einer sehr getragenen Werthaltung. Von daher würde ich es mal ganz keck sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass Donald Trump bei einem Coach anruft, ist sehr, sehr gering. Die Wahrscheinlichkeit, dass der bei uns anruft, halte ich für, also wahrscheinlich bei null.
Ja, das sehe ich allerdings auch so. Also insofern sind wir heute sozusagen einer hypothetischen Konstruktion nachgegangen, aber auch dafür muss ja manchmal Raum sein und ich hoffe, da waren jetzt zumindest ein paar Themen dabei, die auch unserer Hörerschaft deutlich machen, mit welcher inneren Haltung und Verfasstheit wir auch über Anfragen nachdenken und was uns bei der Auswahl halt wichtig ist. Und vielleicht war ja auch der ein oder andere Reibungspunkt und Reflexionspunkt für die hoffentlich zuhörende Coaches mit dabei. Wie gesagt, wir würden es so machen, wie wir beschrieben haben. Das heißt nicht, dass alle Menschen das so machen möchten und müssen. Das wollen wir gar nicht damit gesagt haben. Aber wir sind da transparent genug, um genau damit zu zeigen, so würden wir es machen. Das sind unsere Kriterien, darauf achten wir. Und das sind für uns halt Go's und auf der anderen Stelle, das sind halt auch die No-Go's. Ja, und damit sind wir für heute auch schon wieder am Ende unseres Podcasts angekommen. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn Ihnen auch diese Folge gefallen hat. Und geben Sie uns gerne ein Like, abonnieren Sie gerne den Kommentar, empfehlen Sie uns gerne weiter. Und ich hoffe deswegen, Sie hören uns bald wieder und sage auf Wiederhören.
Eine ganz gute Zeit und auf Wiederhören.
Sie hörten den Podcast Business Coaching and More. Wenn es Ihnen gefallen hat und Sie die kommende Ausgabe nicht versäumen möchten, abonnieren Sie bitte den Podcast. Auf Wiederhören.